Es ist Piratencast, Folge 80 irgendwas oder Folge 58 im Hexadezimalsystem. Wir fragen uns heute, was zum Hufeisen? Linker Gegenprotest beim CSD Dresden.
Stopp, Polizeigewalt, ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
ein
wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Peter Lars, was hast du dir denn da für ein Thema ausgedacht?
Weiß nicht, also ich wollte ja mich dieses Jahr mit der Bild-Zeitung solidarisieren und habe einen Titel für den Piratencast gewählt, der ein bisschen die Titel der Bild-Zeitung normalisiert.
Also genau das Gleiche mit dem Solidarisieren, was die Bild-Zeitung versucht hat, beim CSD mit queeren Menschen zu machen.
Ja. Denn der Titel, den die Bild-Zeitung über diesen CSD hatte, war tatsächlich Promis feiern gegen 130 Neonazis an. Und gleich im ersten Absatz haben sie gesagt, dass am ersten Wagen ist die Bild mitgefahren auf dem CSD Dresden. Und ich frage mich so, Linda, was ist da passiert?
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also Thema CSD Dresden ist ja generell umstritten. Da könnt ihr auch gerne unseren Blogbeitrag dazu lesen auf unserer Internetseite. Aber dieses Jahr war halt die Axel Springer Queer-Seite Schirmherr des CSD und auch Sponsor. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen fraglich, wenn man so überlegt, was die Bild-Zeitung zum Teil für Schlagzeilen auch von sich gibt. Beispielsweise über also Vorlesungen von Track-Personen und ob die Kinder das denn sehen sollten.
Aber auch gleichzeitig berichtet die Bild empört darüber, dass die Vorlesungen dann nur noch unter Polizeischutz stattfinden können.
Ja, es ist alles sehr kontrovers und hin und her. Und wenn man dann auch überlegt, dass der Axel Springer vor ein paar Jahren also 2020 einen Artikel über Queerwashing und Rainbowwashing veröffentlicht hat und dann jetzt selber eine eigene Queer-Seite sozusagen hat, die jetzt den CSD halt mit unterstützt, kann man sich auch so die Frage stellen, wo, also hat das jetzt wirklich diesen tieferen Sinn oder nicht? Diese Diskussion ist auf jeden Fall sehr kontrovers.
Es stört mich halt auf vielen Ebenen. Also auf der einen Ebene ist halt so, der CSD Dresden hat sich echt halt immer wieder richtig unnötige Kontroversen geleistet. Und so Axel Springer jetzt irgendwie eine Chance zu geben, sich zu normalisieren, sich zu solidarisieren mit der queeren Community, weiß ich nicht. Also
Schon drüber
es gibt eine
geredet.
gute Rechtfertigung von den
Genau.
OrganisatorInnen. Die haben nämlich gesagt, ja, actually, das ist gar nicht Axel Springer oder die Bild-Zeitung, sondern das ist ein unabhängiges Netzwerk von queeren Mitarbeitenden bei Axel Springer. Und das wollen wir supporten. Und deswegen nehmen wir diese Schirmherrschaft an. Aber die Bild hat trotzdem getitelt, dass es die Bild ist.
Genau, das finde ich eben das Problem dabei, weil wenn das dann auch nur unter dieser Queer-Seite laufen würde, ist das ja wieder was anderes, aber da halt das Erste, was beim Bildartikel über den CSD stand, war, dass Axel Springer dabei war, in Klammern, unter anderem Bild, Welt und Idealo, dann wird ja diese Queer-Seite gar nicht genannt, obwohl die eigentlich der Initiator davon war. Und dann geht das unter und dann ist das irgendwie also nicht sinnlos, aber dann
Ja,
verliert
doch
es an
schon.
Wert, ja.
Also es ist definitiv nicht sinnlos, weil Axel Springer hat ja das Ziel des Rainbow-Washings damit wunderbar
Ja.
geschafft. Es bringt queere Leute wieder nicht weiter. Und das Tolle ist, wir sind gerade wieder reingefallen drauf. Weil weißt du, worum wir nicht geredet haben? Über den Gegenprotest und warum er notwendig war.
Ja.
Weil das eigentlich Bemerkenswerte und das auch in unserer Folge den Titel gegeben hat, ist, dass je nach Quelle ungefähr 150 bis 250 Antifa verhindert haben, dass die rechte Gegendemo gegen den CSD erreichen konnte. Und das Interessante ist, die Antifa, beziehungsweise die Queer Pride Dresden, die klar antifaschistisch sich positioniert, hat sich auch explizit vom CSD Dresden abgegrenzt. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein perfekter Mikrokosmos für so deutsche Politik gerade.
Ja.
Also die Normative, die sich für die Diversität feiert, aber eigentlich nicht wirklich so den Ansprüchen gerecht wird, die sie eigentlich haben möchte, die in Anführungsstrichen radikale Linke, die sich da davon abgrenzt und sich aber trotzdem als Schutzschild vor die Normative stellt, die gerade von den Nazis angegriffen wird, weil, ja, irgendwie queer sein in 2025 ist gar nicht mal so nett.
Aber warum ist Queerness eigentlich so ein beliebtes politisches Thema, wenn wir jetzt schon dabei sind?
Für mich sind queere Menschen so perfekte Kanarienvögel für Demokratien. Das heißt also irgendwie so, wenn eine Demokratie langsam die Luft alle wird, dann merken es die queeren Menschen immer als erstes. Und ich glaube, zum Teil hat es einfach damit zu tun, dass es so diese perfekte Outgroup ist. Weil queere Menschen gibt es halt überall. Und ich glaube, so Queerness ist auch immer erstmal so richtig unintuitiv. Das ist so ein Thema, wo man so richtig schön das Bauchgefühl von Menschen anstacheln kann. Und so, das ist doch nicht normal. Und das ist doch gefährlich für die Kinder. Und all dieser Unsinn, es ist die perfekte Outgroup, weil sie quasi klein ist und weil es auch anstrengend darüber nachzudenken ist, weil es halt so ein unfassbar komplexes Thema ist.
Ja.
Und Leute mögen halt nicht über komplexe Sachen zusammenhängen, so jetzt ganz verallgemeinert, weil kognitive Dissonanz und auch kognitive Arbeit löst halt in den Gehirnen, die gerne faul sind, negative Emotionen aus. Und wenn du dann nicht reflektiert bist, dann verknüpfst du halt das mit dem Thema Queerness.
Ja, und man muss sich ja auch dann unglaublich viel mit sich selbst logischerweise beschäftigen, was ja auch viele Menschen in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt machen. Und auch mit dieser Selbstbestimmung, was ja für, also würde ich behaupten, für wahrscheinlich auch ältere Menschen jetzt nicht so leicht ist, wenn man in einer Gesellschaft wie in Deutschland aufwächst. Weil es ist ja auch ein enormer Schritt, zu sich selbst zu stehen, wie man ist. Und also das erstmal rauszufinden, da hat man ja dann meistens auch eine Identitätskrise und dann da stärker hervorzukommen sozusagen. Also man muss sich ja selbst finden.
Und vor allem, man muss halt auch dieses ganze Heteronormative, das man seit der Kindheit gelernt hat, abstoßen.
Ja.
Und zulassen, dass es sein kann und dass es auch okay ist, wenn man queer ist. Das finde ich ja so richtig absurd. Auf der einen Seite sind es Nazis, die sich quasi als erstes zum Gegenprotest zum CSD aufrufen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, wenn du dir mal anguckst, was für Leute Chaser sind, also Leute, die quasi gezielt nach Transfrauen suchen, um mit ihnen sexuell zu interagieren, das sind dann auch alles Nazis. Oder zumindest sind es extrem viele Nazis. Und das kann man paradox finden,
ja.
Aber es passt halt irgendwo in ein Weltbild, wo zum Beispiel Homosexualität richtig, richtig verpönt ist. Und wenn es dann quasi eine Transfrau ist, also ja gar keine echte Frau, beziehungsweise es hat diese tolle paradoxe Logik. Also quasi Transfrauen sind dann halt irgendwie schon noch Männer und deswegen kann man dann seine Homosexualität ausleben. Aber es sind ja auch eigentlich Frauen, deswegen war es nicht schwul.
Ja.
Und das so dieses Schrödingers sexuelle Identität, die dann diese Chaser haben. Und da sieht man natürlich auch, wie sehr das Ganze mit dem Thema auch Trauma verbunden ist. Und ich glaube, das ist halt so ein Nachteil, den die LGBTQI-Bewegung hat und weswegen es auch so gern zum Punching Bag wird. Es ist halt irgendwo so eine gewisse unbequeme Minderheit.
Ja.
Weil da super viele Menschen sind, die trauma-responding sind, weil es auch eine Community ist, die ziemlich viel Infighting hat und auch durchaus ziemlich viele widersprüchliche Positionen hat. Zum Beispiel, dass es halt zum einen Transfrauen gibt, die einfach 100% normale Frauen sein wollen, aber auch gleichzeitig Transfrauen gibt, die eben stolz darauf sind, dass sie Transfrauen sind und denen auch die Abgrenzung zu Cis-Frauen irgendwo wichtig ist. Das ist eine Sache, die sich erstmal schwer unter einen Hut bringen lässt. Und wenn Leute gewohnte Denkmuster hinterfragen müssen, wenn queere Menschen vielleicht unbequem sind, weil sie zum tausendsten Mal gefragt wurden, was in ihrer Hose ist und das einfach Leute nicht interessieren hat. Aber die eine Person hat es dann trotzdem zum ersten Mal selber gefragt und wusste gar nicht, dass es unsensibel ist. Ja, dann sehe ich auch, warum die queere Community so ein Kanarienvogel ist.
Ja. Aber es, also ich finde, es macht es halt auch so unglaublich schwer, dass man in der Schule nach wie vor, obwohl es in Deutschland ja eigentlich Aufklärungsunterricht gibt und man ungefähr in die Richtung was redet, aber dass es halt noch kein Thema ist, worüber wirklich offen gesprochen wird, dass aus der Angst davor, dass die Kinder dann auf einmal schwul werden oder keine Ahnung, was sich die AfD da alles ja ausgedacht hat und ja, andere rechte Gruppierungen, dass es auch so schwierig zu greifen ist, wenn man sich nicht selber quasi mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das finde ich total schade, weil man kann ja auch so viel von der Community lernen.
Ich finde es so lustig aus queerer Perspektive, wenn Leute Angst haben, dass Kinder schwul gemacht werden davon, dass man sie mit schwulen Geschichten oder eben auch schwuler Sexualaufklärung ja konfrontiert. Weil ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang von der Geschichte geprägt worden, dass die Prinzessin ihren Prinz braucht und dass der Prinz die Prinzessin rettet. Und keine Ahnung, dass Harry irgendwann Ginny bekommt und Ron Hermine und alles. Mhm. Und es hat mich halt nicht hetero gemacht. Und ich habe halt irgendwie auch irgendwann realisiert, so, ja, okay, ich passe nicht in dieses Mann rein, sondern fühle mich viel, viel wohler, wenn ich so ein bisschen neutrale Pronomen benutze, wenn ich irgendwie buntere und auch femininere Kleidung trage. Und wenn diese heteronormative Prägung mich nicht dazu gebracht hat, hetero zu werden, warum sollte es dann ein bisschen Aufklärung über Queerness hetero-Kinder queer machen?
Ja, diese Logik ist irgendwie fernab von der Realität.
Auf der einen Seite bin ich dann die Snowflake. Auf der anderen Seite ist aber irgendwie dann auch gleichzeitig die Cis-Het-Kinder total fragil und gehen kaputt, sobald sie einen Regenbogen gefressen haben. Ich habe mich tatsächlich vor der Piratencast-Folge so ein bisschen persönlich gefragt, warum die queere Community eigentlich so an diesen Drag-Lesungen hängt. Weil irgendwie, das ist so ein perfektes Aufhängerthema. Warum macht man sich den Stress, das debanken zu müssen? Aber es ist die Normalisierung und es ist halt präzise, dass Kinder halt früh damit konfrontiert werden, es dann nicht mehr abnormal finden und man dann den ganzen Stress nicht mehr hat, wenn die Leute erwachsen sind, weil sie es dann einfach schon mal gesehen haben,
ja,
und auch schon früh gesehen haben und sich dann einfach nicht mehr wundern und vielleicht dann auch Leben weniger anstrengend wird für queere Menschen.
Und wir in Deutschland haben es ja noch relativ gut.
Mhm.
Aber wenn man dann drüber nachdenkt, wie es so in anderen Ländern ist, beziehungsweise auch schon, wenn man in ein anderes Land mittlerweile als trans- oder nicht-binäre Person einreisen möchte, dann wird es schon schwierig. Da gibt es gerade jetzt vom Auswärtigen Amt den Hinweis, dass wenn man in die USA einreisen will, als Person, wo nicht klar definiert im Ausweis steht, männlich oder weiblich, dann lassen die einen nicht rein und man muss sich dort mit den Behörden erstmal rumschlagen, bis man vielleicht dann das Visum bekommt. Das ist ja noch
besser. Also allgemein Einreisen in den USA ist gerade wirklich richtig schlimm geworden. Es gab mehrere Deutsche, die dort festgenommen worden sind bei der Einreise. Deswegen hat auch das Auswärtige Amt erstmal Reisewarnungen rausgegeben. Menschen auf Geschäftsreisen bekommen Burner-Telefone mit, damit die Grenzschutzbeamten nicht irgendwie Social-Media-Postings nach Trump-kritischen Äußerungen durchsuchen können. Was ist das für eine... Das Land der Freiheit.
Ja.
Und Menschen...
Das Land der Freiheit für weiße Männer.
Ja, das Land der Freiheit mit der größten pro capita gefangenen Population der Welt. Ja. Anyways, Reisewarnung. Das perfide ist ja, dass das Auswärtige Amt ist gerade ein bisschen widersprüchlich, weil in den allgemeinen Reisewarnungen steht, dass man aufpassen sollte, dass die Reisedokumente, die man mitführt, zum aktuell präsentierten Geschlecht passen, weil man sonst Stress bei der Einreise bekommen kann, wenn irgendwie das Passbild oder auch der Name nicht zum Aussehen passen. Aber gleichzeitig sagen sie es auch, ja, wenn du in die USA einreisen möchtest, dann musst du dein Geburtsgeschlecht angeben. Das darf auch nicht divers sein, weil es die US-Regierung nicht anerkennt. Und was mache ich dann, wenn ich trans bin?
Man kann das ja nicht einfach dann ändern. Entweder auf dem Ausweis oder sein Aussehen kann man ja nicht einfach umändern. Vor allem, also erstens, also so rein physisch meine ich jetzt. Aber das Zweite ist ja, das ist ja eine immense Identitätseinschreitung, weil man ja die Menschen dann nicht so anerkennt, wie sie sind und wie sie sich selbst identifizieren.
Und das Krasse ist, dass ich dann eigentlich auch sagen muss, so wenn du trans bist, du kannst gerade nicht in die USA einreisen.
Ja.
Und ich finde es eigentlich tatsächlich ein bisschen schwach von der Bundesregierung, dass es da keine tatsächliche Reisewarnung gibt. Weil wir sehen zum einen, dass halt Deutsche bei der Einreise festgenommen werden und in Gefängnis gesteckt werden. Und dann sehen wir allerdings auch, wie US-Gefängnisse teilweise mit Transfrauen umgehen. Weil wir wissen, dass die Trump-Regierung ja der Meinung ist, dass biologische Geschlecht unveränderlich ist, dass es binär ist und dass quasi das an der Geburt festgestellt werden kann. So. Das heißt also, nach dieser Logik müsste man Transfrauen in Männergefängnisse stecken, weil biologisches Geschlecht. Und dann muss man sagen, Transfrauen in Männergefängnisse stecken ist halt unfassbar grausam und hat ein krasses Risiko, also kommen wir im krassen Risiko, dass diese Personen in Gefängnissen sexuelle Gewalt erleben. Und das sage ich nicht aus irgendeinem Bauchgefühl heraus, das zeigen Studien.
Ja. Und ja auch, also nicht nur sexuelle Gewalt, generell physische Gewalt, psychische Gewalt und halt auch dieser Trigger bei manchen, die ja schon Traumaerfahrung haben mit Gewalt.
Ja. Wenn du irgendwie in der Kindheit aufgewachsen bist und niemand wirklich anerkannt hat, dass du irgendwie anders bist und dann kommst du in so ein Gefängnis und erlebst dann da auch wieder Gewalt, weil du irgendwie anders bist. Ich finde es positiv, dass es noch Gerichte in den USA gibt, die manchmal da einschreiten. Zum Beispiel haben queere Menschen es geschafft, Transfrauen es geschafft, dass sie verhindert haben, dass sie in ein Männergefängnis verlegt werden müssten, weil ein Richter entschieden hat. Das ist eine unmenschliche und unverhältnismäßige Bestrafung. Das ist deswegen nicht mit der Verfassung vereinbar.
Aber die Konsequenz für Trump daraus war halt, dass er dann dementsprechend diese ganzen Diversity, Equality und Inclusion-Programme von den Bundesbehörden quasi gestrichen hat. Und so an Schulen und so diese ganze Bildung. Und also hat danach quasi offiziell gestrichen, dass es nicht mehr als zwei Geschlechter gibt. Und das,
nee, das war ja von Tag 1 an.
Nein, aber der hat das dann danach diese Programme quasi auch für die Schulen und alles dann da gestrichen.
Also es gibt ja viele Programme in vielen Bereichen, die in den USA, die quasi versuchen, dass mehr Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Marginalisierungserfahrungen, zum Beispiel eben aufgrund von Geschlecht, aufgrund von ethnischer Herkunft und so weiter, besser, also gleichberechtigter teilnehmen können. Die werden zusammengefasst unter die Diversity, Equality and Inclusion. Die US-Regierung hat ja von Tag 1 an gesagt, dass sie das als verfassungswidrig ansehen und gegen Antidiskriminierungsgesetze, also dass Antidiskriminierungsarbeit gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen. War das wirklich nur als Reaktion darauf, dass der Richter das blockiert hat?
Na, nicht nur, aber der hat das daraufhin verschärft noch. Also offiziell heißt, also zum Beispiel haben geschichtlich wurde das, also die haben versucht quasi das auch in der Historie alles rauszuarbeiten. Danach haben die nämlich Stonewall 1969.
Ja.
Da wurden quasi die Transmenschen komplett rausgestrichen. Das heißt jetzt nur noch LGB in der Geschichte. Das ist, wurde offiziell dort geändert, obwohl ja die Transfrauen dort ganz vorne standen und das veranlasst
haben. Ja.
Und das heißt jetzt aber halt nur noch, also es ist jetzt quasi nur noch für lesbische, schwule und bisexuelle Menschen. Also es gibt jetzt offiziell keine anderen Menschen mehr, die queer sind in den USA. Und das wird halt jetzt historisch auch einfach komplett verdreht nach Trump.
Also wir haben noch Quellen rausgesucht zu Sprachverboten und wir kommen noch dahin. Was ich aber ganz kurz einwerfen muss, ist, ich hasse, dass es so ein, dieser Geschichtsrevisionismus so eine Mini-Berechtigung hat, weil dieser Begriff Transidentität, wie wir ihn heute haben, der war nicht 100% anwendbar auf die Leute, die an Stonewall mitgemacht haben. Ich weiß gerade nicht ganz genau, was der Begriff ist, den die Leute damals genutzt haben. Es kann sein, dass es Drag Queens waren, da müsste ich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall so Transidentität ist auch zum Beispiel in Deutschland ein Begriff, der später erst aufgekommen ist. Und jetzt zu sagen, die Nazis haben damals transidentitäre Menschen verfolgt, ist irgendwo so ein bisschen falsch, weil der Begriff damals noch nicht in dieser Form existiert hat und noch nicht in dieser Form genutzt wurde. Es ist aber genauso Quatsch zu sagen, diese Menschen wurden damals nicht verfolgt, weil, naja, es hieß halt damals dann eben Transsexualität. Und es hieß dann vielleicht auch nicht Homosexualität, sondern Sodomismus. Aber wenn man die Leute von damals heute noch fragen könnte und sagen würde, hey, dieses Konzept Transfrau, kannst du dich damit identifizieren, würden viele Menschen, die eben aufgrund von Transsexualität von den Nazis als psychisch gestört und eben dann auch als lebensunwert deklariert wurden und vernichtet wurden, die würden sich wahrscheinlich mit dem Label anfreunden können. Und dann ist die Frage, kann man heute sagen, dass Transmenschen von den Nazis als verfolgt waren? Und das ist so ein bisschen diese unfassbar komplexe Differenziertheit, die man da an den Tag legen muss eigentlich, um es richtig zu machen, die sich aber überhaupt nicht für tolle, laute, politische Forderungen eignet. Was mich übrigens fertig macht. Du kennst doch bestimmt dieses richtig bekannte Bild von Bücherverbrennungen in Berlin von Nazis.
Ja.
Das in jedem Geschichtsbuch ist, aus dem Bundesarchiv.
Ja.
Wusstest du eigentlich, aus welcher Bibliothek viele von den Büchern stammen, die da verbrannt worden sind?
Nee.
Das Magnus-Hirschfeld-Institut für Sexualwissenschaft. Magnus Hirschfeld war, ich möchte es jetzt mal so sagen, ein queerer Vordenker. Und er wurde auch von Hitler als einer der schlimmsten Juden von ganz Deutschland bezeichnet. Oder Goebbels, ich bin mir gerade nicht sicher, wen ich da zitiere. Einmal kurz Mund waschen gehen. Und der hat eine Bibliothek gesammelt, wo viele Werke waren, die eben Transidentität oder eben Transgeschlechtlichkeit und auch Intersexualität und auch richtig viel Wissen über den weiblichen Körper, was ja damals auch noch viel schlechter erforscht war, als es heute immer noch ist, gesammelt hat. Und ja, das waren die ersten Bücher, die gebrannt haben. Und darüber spricht niemand. Magnus Hirschfeld ist ein total vergessener Name, selbst unter progressiven Menschen. Und ich finde, das ist so eine... Das macht mich halt richtig wütend. Weil damit vergisst man auch eben wieder die Kanarienvögel. Und dann vergisst man eben auch, dass die Sprachverbote, die Nazis ausgesprochen haben, eben auch sehr viel mit dem, was wir heute als Queerness zu tun haben. Und das sind dann eben auch die Parallelen in die Jetztzeit, die Leuten wie mir es kalt den Rücken runterlaufen lassen, weil Sprachverbote, unliebsame Worte, das haben wir ja heute auch wieder. Und nein, ich spreche nicht übers Gendern. Weil, ja, die New York Times hat so eine Liste veröffentlicht mit Worten, wo die Trump-Regierung gesagt hat, wenn das auf einer Webseite vorkommt, muss die Webseite gelöscht werden.
Ja.
Also eine Regierungswebseite. Beziehungsweise auch Forschung, die sich mit diesen Worten befasst, darf es nicht mehr geben. What the fuck? Und im Anbetracht dessen muss einem auch irgendwo jetzt richtig kalt den Rücken runterlaufen, wenn man nochmal in die USA zurückkommt, guckt, weil Wörter, die verbannt werden, weil sie unliebsam sind und deswegen dann Bücher verbrannt werden, das haben wir heute auch wieder. Und ich nehme jetzt mal so einfach Webseiten und Löschen als digitales Äquivalent von Bücherverbrennung. Nur, dass es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher ist, eine Webseite komplett zu verbrennen, weil die haben ja meistens erstmal nur einen Speicherort. Und wenn du den runternimmst, ist sie halt, ist die Information für immer weg.
Ja. Und damit löst man ja enorme Kollateralschäden aus, weil wenn dann zum Beispiel ein Wort wie gay aus dem Internet gebannt werden soll, kann das sich sogar auf historische Ereignisse, die so stattgefunden haben, quasi Auswirkungen haben, dass da Teile gelöscht werden.
Wie jetzt? Meinst du die Sache mit dem Flugzeug?
Genau, das hieß nämlich Enola Gay.
Ja.
Das ist das Flugzeug, was damals die Bombe auf Hiroshima quasi abgeworfen hat.
Und ist es Trump zu schwul oder wie?
Das ist Trump zu schwul.
Ich meine, ich habe ja schon allein das Frau, dass das Wort Frau auf dieser Liste von unliebsamen Worten ist und dass das jetzt massive Einschnitte für Medizinforschung an Frauen bedeutet. Ich möchte noch mal kurz sagen, ich glaube bestimmt, dass da auch irgendwas mit Protecting Women's Rights in der Rechtfertigung von Trump war.
Mhm.
Aber natürlich, es gibt halt Sachen, die auch einfach mal gay gehießen haben früher und es existieren die offenbar nicht mehr.
Ja.
Und das Schlimme ist ja, wenn es das Flugzeug ist, was die Bombe auf Hiroshima abwirft, da gibt es wahrscheinlich genügend Flugzeugenthusiasten-Blogs, die darüber berichten und denen das dann auffällt, dass die Information weg ist. Aber wie viele Informationen, die einfach nicht genügend Leute interessieren, haben wir eigentlich jetzt inzwischen schon wieder unwiderruflich verloren, weil sie halt nur einmal bei irgendeiner Regierungsseite von den USA veröffentlicht wurden, sind und Leute davon ausgegangen, ja, die nimmt halt wahrscheinlich niemand runter.
Und es ist auch so absurd, auch generell, man nimmt ja, indem man dieses Wort streicht, Leuten, also halt, also quasi einen Teil von sich. Oder und auch als das Wort Frau, also damit nimmt man ja, also streicht man ja gefühlt eine Menschengruppe.
Also der Punkt ist, es ist ja quasi, das Wort ist ja nicht verboten, das darf ja immer noch von der Bevölkerung verwendet werden.
Ja, aber dadurch, dass das im Internet nicht mehr auftaucht, gehen ja
auf Regierungswebseiten,
aber damit gehen ja wichtige Informationen und auch Lebensgeschichten ja quasi verloren, wenn da, also insofern da solche Informationen standen.
Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo wir wieder dazu kommen, warum die Drag-Lesungen so wichtig sind. Es gibt ein Konzept, dass Menschen Worte brauchen, um Konzepte verstehen zu können. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel polyamorös ist und merkt, hey, ich fühle mich irgendwie so, ich habe diese feste Partnerperson, aber ich fühle mich auch irgendwie zu anderen Menschen hingezogen. Und was heißt das? Dieses Gefühl von, ich erfahre etwas und ich weiß nicht, was es ist, das ist unfassbar verängstigend. Und dann neigen auch Menschen dazu, erstmal das, was sie nicht kennen und was sie nicht wissen, wie es einzuordnen ist, zu unterdrücken. Aber sobald du dem ein Wort gibst und sagst, ja, okay, das ist Polyamorie und du kannst das produktiv und schön ausleben, in dem Moment gibt es dann mehr Menschen, die polyamorös sind, nicht weil es auf einmal wie eine Chemikalie in das Grundwasser gemacht hat, die Menschen Polys macht, sondern weil wir den Menschen ein Wort gegeben haben, um ihre Erfahrung zu verstehen.
Ja.
Und das zeigt eben auch, warum es so gefährlich ist, Worte zu verbannen, weil dann eben Leute wieder zurückgedrückt werden ins Closet und nie auf die Idee kommen könnten, dass sie vielleicht einfach doch irgendwo queer oder poly oder was auch immer sind.
Ja, und jetzt überleg mal, was das für Auswirkungen haben kann, wenn das in so einem riesigen Land wie den USA von der Regierung so gestreut wird.
Halleluja. Wir halten also fest, CSD ist immer noch so wichtig wie eh und je. Gerade jetzt, wo geleugnet wird, dass es auch schon von Anfang an um Transfrauen ging und auch von Anfang an übrigens um Antirassismus ging. Und wenn die USA meint, nee, das gibt's alles nicht mehr, das sind verbotene Wörter, dann müssen wir wohl umso lauter diese Wörter benutzen. Was mich so nervt, es ist so ein wunderbares Spaltthema, aber es macht auch einfach nur Stress, wenn man quasi diese spaltende Ideologie dann wirklich ausführt.
Ja.
Ich meine, diese Bathroom-Bans. Wie scheiße ist das bitte für Frauen, wenn Transmänner auf Frauentoiletten müssen? Es gibt ja wirklich Stealth-Transmänner, die halt einfach nur aussehen wie irgendwelche Dudes halt.
Ja.
Und die müssen dann jetzt auch wieder auf die Frauentoilette gehen.
Also es ist halt ein Schockmoment. Also.
Und ich glaube, damit würde man sich halt viel unwohler. Also ich. Plus halt auch durchaus einfach Frauen, die irgendwie kurze Haare tragen und irgendwie nicht so in das klassische Frauenbild passen, und die kriegen jetzt auch Stress.
Ja. Es ist richtig unnötig einfach nur. Man macht sich mit diesem, also damit einfach nur noch mehr Probleme, über die man aber nicht nachdenkt, weil man denkt, das größere Problem ist, dass die Menschen falsch sind, in Anführungsstrichen, was ja aber nicht so ist.
Wir halten fest, diese ganzen Leute, die sagen, hier, wir machen das doch nur, um die Kinder zu schützen, um die Frauen zu schützen, die machen das alles wirklich nur aus Queer- und Transfeindlichkeit. Und gebt euch mal die Mühe und durchsucht J.K. Rowlings Twitter oder Blog nach feministischen Inhalten. Also wirklich nach Inhalten, die losgelöst von dem Thema Trans wirklich für Feminismus einstehen. Und die gibt es halt nicht. Oder die gibt es halt kaum. Ich glaube, ich habe jetzt bei dem ihrem Blog nichts gefunden. Du warst jetzt über ihren Twitter gegangen?
Ja, also was man halt finden kann bei ihr, sind, abgesehen von den ganzen transfeindlichen Sachen, tatsächlich nach weiterem Scrollen ein Kommentar von ihr zu einer Unterstützung, wo Mütter sich gegenseitig unterstützen in der Schwangerschaft beziehungsweise nach der Schwangerschaft beim Stillen, okay. Wo man Geld spenden soll.
Okay, wie viele Tweets hattest du durchgelesen?
Ich habe die meisten übersprungen und nicht durchgelesen, weil ich es so eklig fand. Aber ich musste schon eine Weile scrollen.
Alles nur Ablenkung. Anyways, wo wir gerade beim Thema Ablenkung sind, wir haben die Nummer der heutigen Folge als Anlass genommen, nochmal ein Digitalthema mit aufzunehmen am Ende des Podcasts, das Hexadezimalsystem. Das wird in der Computerwissenschaft gerne genutzt, weil Hexadezimalsystem ist ein Zahlensystem, das nicht nach der 10 umbricht, sondern nach der 16 eine neue Stelle bekommt. Wenn ihr mal sowas wie Hexcodes gesehen habt, die nutzen das System, weil sich eben eine 16 als Zweierpotenz von Computern einfacher verarbeiten lässt. Und wenn ihr irgendwann mal Zahlennotationen mit irgendwie Buchstaben von A bis F mittendrin seht, dann wisst ihr, das ist das Hexadezimalsystem, und da hat sich offenbar ein ITler versucht, das Leben leichter zu machen. Mit diesem komplett zufälligen Thema heute verabschieden wir uns aus der Folge. Bleibt queer, bleibt laut.
Und stolz.
Und stolz.
Happy Pride Month.
Happy Pride Month.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen. Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.